Ja, also das Konzil von Nicea und die Erinnerung daran ist natürlich provokant, weil heute auch innerhalb der Kirche Jesusbilder vorherrschend sind, die die Menschlichkeit betonen und in den altkirchlichen Bekenntnissen dogmatische Übermalungen des einfachen Jesus wittern. Wer die Menschlichkeit Jesu betont, ohne mitzubedenken, dass er in das Geheimnis Gottes hineingehört, depotenziert die Christologie, und umgekehrt, wer quasi nur den auf Erden schreitenden inkarnierten Logos sieht, ohne die jüdische Inkulturation zu sehen, der desinkarniert gewissermaßen auch die Christologie. Beides gilt es zusammenzuhalten.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Jesus Christus ist wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Vielleicht kommen Ihnen diese Worte bekannt vor. Sie stammen aus dem sogenannten großen Glaubensbekenntnis, auch Niceno-Konstantinopolitanum genannt, das in seinem Kern auf das erste Konzil von Nicea zurückgeht. Dieses Konzil war eine Kirchenversammlung, die im Jahr 325 stattfand und die die weitere Entwicklung des Christentums nachhaltig geprägt hat. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter der internationalen katholischen Zeitschrift Communio und ich spreche heute mit unserem Schriftleiter, Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik hier in Wien. Jan, das erste Konzil von Nicea ist das Thema des neuen Heftes von Communio, weil im kommenden Jahr 2025 die 1700-Jahr-Feier dieses Konzils begangen wird. Also eine Versammlung, die vor so langer Zeit irgendwo in der heutigen Türkei stattgefunden hat. Warum müssen wir uns denn heute noch damit beschäftigen? Und diese Aussagen, die wir eben gehört haben, was sagen die uns heute?
Ja, man könnte natürlich sagen, gut, das ist ein altes Stück, das uns nicht weiter tangieren sollte. Aber Nicea ist das erste ökumenische Konzil, was von allen christlichen Denominationen anerkannt wird, auch gebetet wird, also für die Ökumene eine große Bedeutung hat. Und es ist natürlich christologisch eine Punktsetzung, hinter die man eigentlich nicht mehr zurückgehen kann, über die man natürlich sehr wohl interpretatorisch hinausgehen kann, die eben sagt, Jesus Christus ist nicht ein Geschöpf, sondern er ist wahrhaft Gottes Sohn. Und die Rede vom Sohn Gottes ist hier nicht metaphorisch zu verstehen, sondern so, dass er wirklich in den Gottesbegriff hineingehört. Und damit sind wir dann schon im Zentrum auch der damaligen Kontroversen, die auch für die Christologie heute natürlich immer wieder neu zu führen sind.
Eines Wesens mit dem Vater, heißt es in dem Glaubensbekenntnis des Konzils. Wie kann das sein? Wie kann denn ein Mensch eines Wesens mit Gott sein?
Es ging eigentlich zunächst um die Frage, wie Sohn und Vater zueinander stehen. Ob der Sohn dem Vater untergeordnet ist, das war die These des Arius. Man nennt diese Position Subordinationismus. Oder ob Vater und Sohn auf der gleichen Ebene anzusiedeln sind, sodass Gott, der Gottesbegriff, ein Beziehungsbegriff ist. Und das Konzil von Nicea hat eben zunächst gesagt, dass der Sohn dem Vater gleich ewig ist und dass er auch gleich wesentlich ist. Die Frage, wie jetzt die Gleichwesentlichkeit des Sohnes zur Ebene des Menschen Jesus von Nazareth zu beschreiben ist, das war dann quasi die Aufgabe der nachnicänischen Christologie, die am Ende dann eingemündet ist in das Konzil von Chalcedon, wo dann definiert wurde, Jesus Christus ist eine Person in zwei Naturen, die beiden verhalten sich zueinander unvermischt und ungetrennt. Also man sollte jetzt nicht die Zwei-Naturen-Diskussion rückprojizieren auf die arianische Kontroverse und das Konzil von Nicea. Hier ging es zunächst mal darum, ist Jesus Christus, den die frühchristliche Gemeinde als Kyrios, also als Herrn bekennt, wirklich Gott oder ist er nur eine göttliche Größe in der Galerie der Propheten oder anderer Gestalten, die quasi hervorgeragt sind in der Geschichte?
Du hast schon gesagt, das Konzil von Nicea hat sich mit den christologischen Lehren beschäftigt, die auf Arius zurückgehen, später Arianismus genannt wurden. Was war denn das Anliegen dieses Arius? Was wollte der, worum ging es dem in seiner Lehre?
Ja, man muss vielleicht nochmal zurückgehen auf Origenes, den großen Alexandriner, der sich in Periarchon, seinem Hauptwerk, aber auch in anderen Schriften mit diesen Fragen schon beschäftigt hat. Also wie kann man eigentlich den Glauben an den einen Gott damit verbinden, dass in der Heilsgeschichte vom Vater, vom Sohn und eben auch vom Heiligen Geist die Rede ist? Und bei Origenes finden sich eigentlich zwei nicht ganz miteinander vermittelte Aussagen. Die eine Aussagereihe sagt, ja, Gott ist einer, und es gibt die drei Hypostasen von Vater, Sohn und Geist und die werden sogar auf derselben Ebene angesiedelt. Die andere Aussagereihe ist eher hierarchisch gestuft. Gott, der Vater, ist der eine, der Unerkennbare und er hat zwei Hypostasen unter sich, den Sohn und den Geist. Und Arius nimmt jetzt eigentlich diese zweite Deutungslinie des Origenes auf und systematisiert sie und er betont sehr stark die radikale Transzendenz und Unzugänglichkeit Gottes. Deswegen sagt er, dass den Vater und den Sohn ein ontologischer Abgrund trennt. Der Sohn ist dem Vater radikal unähnlich, wesensfremd, sagt er, weil er eben zum einen den Monotheismus retten will und zum anderen quasi den Sohn in die Rolle des Schöpfungsmittlers einordnen möchte, wie es damals auch in philosophischen Spielarten üblich war. Wie kann man das göttliche Eine, das transzendent ist, mit der Vielfalt der Welt vermitteln? Hier wurde ein Zwischengedanke bemüht, dass quasi der Logos, der Schöpfungsmittler ist, der die Grundlage und Matrize für die Vielfalt der Welt ist. Und Arius, der jetzt das Anliegen hat, das Christentum auch in den Hellenismus zu inkulturieren, übernimmt diese philosophische Vorlage und sagt, schaut her, ich sag euch, wie es vom Christentum her zu sehen ist. Wir glauben an Gott, der ist radikal unzugänglich, aber er hat den Logos und Sohn, der nicht gleich ewig ist, der nicht auf derselben ontologischen Ebene angesiedelt ist, aus dem dann aber die Vielfalt der Welt hervorgeht. Könnte man sagen, gelungene Hellenisierung des Glaubens. Aber, und deswegen hat dieser Deutungsvorschlag auch für Unruhe gesorgt, er tangiert das Bekenntnis, dass Jesus Christus der Kyrios ist. Man muss bedenken, Kyrios, Herr, ist im Griechischen die Übersetzung des unaussprechlichen Tetragramms, also in der Biblia Hebraica, ist ein Gottesattribut dieses Tetragramm. Das wurde in der Septuaginta mit Kyrios übersetzt. Dadurch, dass die Christinnen und Christen den Kyrios-Titel auf Jesus Christus bezogen haben, haben sie in der Bekenntnissprache deutlich gemacht, dieser Jesus, an den wir glauben, ist wirklich Gott. Und das steht quasi im Hintergrund dieser arianischen Kontroverse, die dann eben dazu geführt hat, dass die Synode von Nicea 325 durch Kaiser Konstantin einberufen wurde, natürlich mit der Absicht auch in der Einheit des Reiches die Einheit der Kirche sicherzustellen.
Ein Thema von Arius war auch die Apathia Gottes, also Gott ist unveränderlich. Gott leidet nicht, aber Jesus, der wächst heran vom Kind zum Mann, der hat Hunger und Durst und der leidet am Kreuz. Ist eigentlich dafür, für dieses Problem, wie Jesus mit Gott identisch sein kann, in Nicea schon eine Lösung gefunden worden oder kam das eigentlich erst später?
Also Nicea hat für dieses, vor allem auch die moderne Theologie nach der Shoah beschäftigende Problem, keine Lösung. Es ist klar, dass die gesamte antike philosophische Gotteslehre Gott oder das Göttliche als apathisch beschreibt. weil man zum einen die Vorstellung der Leidenschaft von Gott fernhalten wollte, also eine klare Abgrenzung gegenüber den Mythologien der Antike, zum anderen aber auch jede Form des Leidens im Sinne, dass Gott von einem unfreiwilligen Widerfahren ist, von außen getroffen und tangiert werden kann, das wollte man, um die Vollkommenheit Gottes zu wahren, ebenfalls fernhalten. Und Arius macht jetzt diese Attribute stark, der Vollkommenheit, der Leidensunfähigkeit, der Unveränderlichkeit, um eben den ontologischen Abgrund zwischen Gott und dem Sohn zu rechtfertigen. Denn in der Tat, in der Heiligen Schrift lesen wir, dass Jesus Affekte gehabt hat, dass er natürlich in der Passion gelitten hat. Aber man merkt eben auch hier, dass die spätere Unterscheidung zwischen den beiden Naturen Jesu Christi, der göttlichen und der menschlichen, noch nicht als begriffliches Arsenal zur Verfügung stand, sodass dieses von Arius markierte Problem der weiteren Bearbeitung harrte. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte später als Heretiker verurteilte Theologen nicht im Straßengraben der Dogmengeschichte liegen lassen, sondern die Problemstellungen, die sie zu Recht markiert haben, auch als theologische Leistung würdigen. Denn sie sind ja in der Tat oft bleibende Probleme, die auch späteren Theologinnen und Theologen noch zu denken geben.
Die Antwort war dann später diese Zwei-Naturen-Lehre. Also es gibt in Jesus zwei Naturen, eine menschliche und eine göttliche. Und die Leidenschaft und das Leiden und diese Entwicklung, die wird eben der menschlichen Natur zugewiesen und das unveränderliche, ewige und so weiter der göttlichen Natur. Ist denn diese Frage damit abschließend beantwortet?
Nein, also diese Frage führt natürlich in einen Disput der Theologie des 20. Jahrhunderts. Also Johann Baptist Metz hat die Theologie seines Lehrers Karl Rahners hier stark gemacht und jede Form einer Rede des Leidens in Gott abgewehrt mit dem Verweis, dass nur die menschliche Natur Jesu gelitten habe, der göttliche Logos aber untangiert geblieben sei. Das hat die Rückfrage von Moltmann und anderen provoziert, ob hier nicht eine innere Schizophrenie in die Person Jesu Christi eingetragen werde und dem Kreuz die Tiefendimension genommen werde. Die Gegenargumente, also gegen Rahner und Metz, sind dann eher die, dass es zur Vollkommenheit Gottes gehört, freiwillig in die Situation des Leidens einzutreten, nicht um das Leiden der Welt zu verdoppeln, sondern um es durch eine Form der Compassio, die Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe Gottes sei, eben zu überwinden. Aber das sind spezielle passiologische Fragen, die jetzt auch von Nicea etwas wegführen.
Genau, kommen wir zurück zum Konzil von Nicea. Es gibt das Argument, dass durch diese Definitionen des Konzils, durch die Definition, dass der Sohn dem Vater wesensgleich ist, die jüdischen Wurzeln des Christentums verblassen. Also grob gesagt, aus dem jüdischen Wanderprediger, der vom Reich Gottes spricht, wird jetzt also der eingeborene Sohn Gottes, der Gottmensch, der mit dem Wanderprediger nicht mehr viel zu tun hat. Wie berechtigt ist dieses Argument?
Man muss zunächst sagen, dass die Kategorien, in denen die Christologie in der alten Kirche entwickelt wurde, tatsächlich Kategorien sind, die aus der Philosophie stammen, die das Kolorit der Evangelien weithin abblenden und damit auch in gewisser Hinsicht die jüdische Lebenswelt in den Hintergrund stellen. Dennoch würde ich zunächst mal sagen, das Konzil von Nicea affirmiert den Monotheismus Israel, in dem im ersten Artikel zunächst mal gesagt wird, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ja, damit ist zunächst ein Kontinuitätssignal gesetzt. Was jetzt die Bestimmungen anlangt, die Jesus Christus betreffen, wird natürlich durch die Lehre von der Gleichwesentlichkeit des Sohnes mit dem Vater auch eine Differenz markiert. Dennoch würde ich sagen, das haben gerade die Studien von Peter Schäfer und Daniel Bojarin deutlich gemacht, dass es auch im Judentum der Zeitenwende natürlich binitarische Vorstellungen gegeben hat. Also Vorstellungen, dass es neben Gott auch Entitäten gibt, die Gott ähnlich sind, vielleicht nicht Gott gleich, also etwa die Weisheit, die vor dem Antlitz Gottes spielt und aus der dann die Welt hervorgeht, oder andere Mittlergestalten, die quasi in göttlichen Rang aufrücken. Und zwischen diesen binitarischen Vorstellungen im Judentum und dem Konzil von Nicäa gibt es doch Verbindungslinien, die allerdings dann durch die Gleichordnung von Vater und Sohn auch christologisch korrigiert werden. Also während im Judentum immer klar ist, dass diese quasi göttlichen Entitäten, der Logos, die Weisheit, Gott subordiniert bleiben, setzt das Konzil den revolutionären Schritt zu sagen, ja, es gibt in Gott eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, und damit wird quasi jetzt philosophisch gesprochen eine beiläufige Bestimmung, eine Akzidenz, nämlich die Relation, in das Zentrum des Gottesbegriffs eingeschrieben. Substanz und Relation sind quasi gleichrangige Begrifflichkeiten, um das Mysterium Gottes, den die Heilige Schrift als Leben, als Liebe beschreibt, begrifflich zu konturieren. Also nochmal anders gesagt, die Pointe besteht darin, dass Gott keine differenzlose Monade mehr ist, kein beziehungsloses Es, sondern dass in Gott von Ewigkeit her eine Beziehung zwischen Vater, Sohn und, wie Konstantinopel dann beifügen wird, Geist vorherrscht.
Würdest du so in der neueren Theologie oder vielleicht sogar in der neueren, noch mehr in der Verkündigung, die Tendenz sehen, hinter diese Lehre auch ein Stück zurückzugehen, indem man zum Beispiel sagt, naja, also Jesus hatte eine besondere, vielleicht einzigartige Form der Nähe zu Gott oder hat eben das, was Gott von den Menschen fordert, irgendwie besonders intensiv umgesetzt oder so, und damit, indem man sich dann so ausdrückt, hinter diesen Bestimmungen des Konzils von Nicäa wieder zurückgeht?
Ja, also das Konzil von Nicäa und die Erinnerung daran ist natürlich provokant, weil heute auch innerhalb der Kirche Jesusbilder vorherrschend sind, die die Menschlichkeit betonen, die ihn als Vorbild der Humanität, als beeindruckenden Lehrer, als Wanderprediger erinnern und in den altkirchlichen Bekenntnissen dogmatische Übermalungen des einfachen Jesus wittern. Da würde ich halt sagen, es ist richtig, daran zu erinnern, dass Jesus quasi in das damalige Judentum hinein inkulturiert wurde, dass er eine Sozialisation durchlaufen hat, dass er Prägungen natürlich in seinem Leben gehabt hat und dass seine Botschaft vom nahegekommenen Reich Gottes ohne das semantische Universum Israels gar nicht zu verstehen ist. Das ist eine berechtigte Korrektur an einer allzu steilen dogmatischen Christologie. Umgekehrt wäre es eine Halbierung und Reduktion des christologischen Bekenntnisses, ist bei diesen Reformulierungen der Gestalt und Botschaft Jesu zu belassen. Hier würde ich sagen, hat das Konzil von Chalcedon eigentlich eine klare Denkregel erbracht, nämlich zu sagen, ja, Jesus ist uns Menschen gleich wesentlich, und deswegen ist die Betonung dieser, ja, klaren lebensgeschichtlichen Konturen auch wichtig, aber er ist zugleich auch Gott wesentlich. Das heißt, wer die Menschlichkeit Jesu betont, ohne mitzubedenken, dass er in das Geheimnis Gottes hineingehört, depotenziert die Christologie, und umgekehrt, wer quasi nur den auf Erden schreitenden, inkarnierten Logos sieht, ohne die Einbettungen und die jüdische Inkulturation zu sehen, der desinkarniert gewissermaßen auch die Christologie. Beides gilt es zusammenzuhalten, so schwer das im Einzelnen auch dann jeweils ist.
Nun hatte das erste Konzil von Nicea ja auch eine politische Dimension. Der Hoftheologe und Hofhistoriker Konstantins ist Eusebius von Caesarea und der stellt es so dar, dass Kaiser Konstantin eben die Synode zusammengerufen hat, um also einen Zwist zwischen den christlichen Bischöfen beizulegen. Christentum ist ja im Augenblick gerade erst sozusagen aus der Verfolgung rausgekommen, wird jetzt sozusagen langsam staatstragend und der Kaiser nimmt sich dieser Sache an. In einem Beitrag im aktuellen Heft von Matthias Simperl, da steht, naja, es war wohl eher nicht so, dass er die Synode einberufen hat, aber er hat sie sich zu eigen gemacht, die war schon geplant, aber er hat ihren Tagungsort verlegt und ihr dann seinen Stempel aufgedrückt. Ist aber auch egal, er hat auf jeden Fall Interesse, großes Interesse daran, soll sogar eine wichtige Reise abgesagt haben, um jetzt da teilzunehmen. Was wollte Konstantin? Wieso war es denn für ihn so wichtig, wie jetzt da die Christen mit ihren Glaubensstreitigkeiten umgehen?
Gut, Konstantin hat sicher ein politisches Interesse gehabt, weil er die Einheit des Reiches durch die Einheit der Kirche stabilisieren wollte. Wir wissen, dass Konstantin sich selbst dem Christentum sukzessive angenähert hat, also mit einem gewissen Wohlwollen die Kirche auch betrachtet hat, sie teilweise auch mit finanziellen Zuwendungen bedacht hat. Diese Annäherung zwischen Politik und Kirche, die man rückblickend quasi als den Beginn der konstantinischen Ära beschrieben hat, hat natürlich auch theologisch insofern Bedeutung, als damit eine gewisse Distanzierung vom Judentum auch hervorgegangen ist, was von jüdischer Seite auch wach registriert wird. Also zum Beispiel wurde auf dem Konzil von Nicea auch der Osterfeststreit geklärt. Und zwar so, dass man ein für alle Mal, wie es dort heißt, vom Brauch der Juden, also am 14. Nisan, Pessach zu feiern, sich abgekehrt hat und damit, was quasi den jeweiligen Festkalender der beiden Communities anlenkt, eine klare Differenz vorgenommen hat. Gleichzeitig ist mit der institutionellen Förderung des Christentums durch die römischen Kaiser, also auch nach Konstantin, natürlich auch eine weitere Form der tendenziellen Marginalisierung des Judentums verbunden gewesen. Also das sind Vorgänge, die man auch neuerdings wieder stärker in den Blick rückt, was auch im Communio-Heft thematisiert wird.
Für die Orthodoxie hat ja Konstantin bis heute höchste Bedeutung, auch religiös. Bei uns im Westen scheint mittlerweile also diese konstantinische Epoche, obwohl sie ja der längste Teil der Christentumsgeschichte ist, irgendwie wie so eine Art Sündenfall des Christentums dargestellt zu werden. Also das war sozusagen der Fehler, dass sich die Kirche viel zu sehr auf den Staat eingelassen hat. Ja, wie ist das zu bewerten?
Gut, also das ist natürlich heute, wo wir in religiös pluralen Gesellschaften leben, wo Religions- und Gewissensfreiheit per Gesetz garantiert sind, ist quasi diese Konzeption des Christentums als Staatsreligion obsolet geworden. Die Fusion von Christentum und Politik, die quasi in der langen Jahrhunderte wären doch diversen Transformationsprozessen ausgesetzten Ära, also die dort stattgehabt hat, hat natürlich zur Depotenzierung nichtchristlicher Gemeinschaften oder abweichender Gemeinschaften geführt. Also Konzilsentscheidungen hatten eben auch Gesetzesrang und wurden dann eben auch von staatlichen Akteuren umgesetzt mit den bekannten problematischen Folgen.
Auf der anderen Seite ist ja der Weg des Westens auch ein Weg der permanenten Diskussion zwischen der kirchlichen und der staatlichen Seite und eigentlich das, was wir Säkularisierung nennen, auch ein Ergebnis dieses langen Prozesses und dieses Kampfes um gegenseitige Behauptung und Abgrenzung, die dann aber ja zu dem an den Punkt kommt, wo man sagt, sind eben zwei getrennte Sphären, ja, säkular und religiös und eben keine Staatsreligion oder Staatstheologie.
Ja, das ist richtig. Also seit der gregorianischen Reform, dem Investiturstreit, dem Wormser Edikt und so weiter, haben sich diese beiden Instanzen herauskristallisiert. Die wohlwollende Deuter der Christentumsgeschichte quasi als Nukleus dessen sehen, was dann später Säkularisierung geworden ist. Also der säkulare neuzeitliche Rechtsstaat, ein Produkt des Christentums gewissermaßen. Andere sehen das etwas anders. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Differenz zum Osten, wo tendenziell doch eher die Symphonie, also das Zusammenspiel beider Instanzen vorherrschend war. Und für die Memorialkultur der Ostkirchen ist das Konzil von Nicea vielleicht noch bedeutender als für uns, weil es dort sogar im Festkalender, also in der Liturgie der Kirche verankert ist. Und Johann Moger schlägt eben für das kommende Jahr vor, ob man nicht gemeinsam, also unter Katholiken, Orthodoxen und aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und Kirchengemeinschaften andenken könnte, also diese Erinnerung an das erste ökumenische Konzil auch in der Memorialkultur zu verankern, um hier auch einen ökumenischen Anstoß zu geben, dass eben synodale Klärungsverfahren bei aller Konfliktträchtigkeit in the long run doch zu einvernehmlichen Lösungen führen kann, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Rezeption dieser einvernehmlichen Lösungen dann oft Jahrzehnte dauert.
Schauen wir uns nochmal die theologischen Punktsetzungen des Konzils an. Arius lehrt ja, wie du gesagt hast, eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater, also Subordinationismus und damit sozusagen ein hierarchisches Verständnis. Wenn man jetzt dem 1960 verstorbenen Theologen Erik Peterson folgt, seinem Traktat von 1935, der Monotheismus als politisches Problem, dann hätte ja eigentlich so ein hierarchisches, subordinationistisches Verständnis viel besser zur theologischen Legitimation der Kaiserherrschaft gedient, als eben ein Modell der Trinität, in der es keine Hierarchie gibt, in der alle drei Aspekte sozusagen den gleichen Stellenwert haben. Warum hat sich denn diese Lehre des Arius trotzdem nicht durchgesetzt, obwohl sie doch viel besser gepasst hätte?
Gut, nach dem Konzil von Nicea gab es unter den Söhnen Konstantins dann durchaus auch Phasen einer Förderung der arianischen Theologie. Peterson hat halt gegenüber Karl Schmidt geltend gemacht, dass ein trinitarischer Gottesbegriff eigentlich jede Form von politischer Theologie erledige. Unter politischer Theologie meint er eben ein Gott, ein Kaiser, ein Reich. Und es gibt noch in der Theologie der Gegenwart Ansätze, die sagen, dass eine trinitarische Communio-Theologie jede Form von Autokratie in der Politik unterlaufe, also ein subversives politisches Potenzial habe, was vielleicht insofern auch ein bisschen problematisch ist, weil das Geheimnis des dreieinen Gottes hier in konkrete Formen der politischen Organisation überführt wird. Also jetzt zu sagen, ja, die trinitarische Communio-Theologie ist demokratiekompatibel, weil sie die Vielheit innerhalb der Einheit als strukturbildendes Moment hat. Gut, kann man sagen, aber vielleicht sollte man doch auch bei der Analogie bleiben und die jeweils größere Unähnlichkeit bei aller Ähnlichkeit mit bedenken, um jetzt hier nicht vorschnell theologische Denkfiguren ja in Reflexionen über Politik, politische Systeme zu überführen.
Lieber Jan, vielen Dank für das Gespräch, für diese Einblicke in das Konzil von Nicea. Wer sich vertieft mit dem Thema beschäftigen will, kann das in der neuen Ausgabe von Communio tun. Im Blick auf 1700 Jahre Konzil von Nicea im Jahr 2025.
Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.